Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Swappy.com, der nachhaltigen Alternative, ein neuwertiges iPhone zu kaufen. Ich meine, wer kennt das nicht, ne? Da ist man bei AAA Live oder bei einer Lesung von Basti, will ein Selfie machen und zack, Kamera im Arsch, wenn das Handy bei der Fresse nicht direkt ganz explodiert.
Oder Reini macht einen Dickpick von seinem jämmerlichen kleinen Würmchen und zack, direkt Riss in der Linse. Bitter, bitter.
Das Schöne ist, bei den neuen Handys passt es trotzdem drauf. Panorama-Modus, sage ich nur. Aber anstatt jetzt in den Apple Store zu gehen, ein neues iPhone zu kaufen, könnt ihr auch ein refurbished iPhone bei Swappy kaufen. Ist am Ende das gleiche Gerät in der gleichen Qualität, produziert aber 85-95% weniger CO2 und kostet am Ende auch eine gute Ecke weniger. Trotzdem gibt es 12 Monate Garantie und 14 Tage Rückgaberecht. Ihr könnt es also im Grunde einfach mal ausprobieren, wenn ihr wollt. Und es gibt übrigens noch einen Gutscheincode. Und zwar unter der Domain swappy.com/amarsch. Wenn ihr dort den Gutscheincode amarsch benutzt, dann gibt's 10 Euro geschenkt.
Das haut mich aus den Latschen.
Um Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Achtung, Achtung, Spoilerwarnung. In dieser Folge unterhalten wir uns ein paar Minuten über Tenet und nehmen sehr, sehr viel von der Geschichte vorweg. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und ihn noch sehen wollt, dann drückt jetzt Pause, guckt den Film und hört danach weiter oder skippt die Folge. Es tut uns leid, es hat sich leider nicht vermeiden lassen. Und jetzt viel Spaß mit Alliteration am Arsch Folge. Ich habe keine Ahnung. Viel Spaß mit dem Porno.
Was man auf der Kirmes immer für ein Geld ausgibt, Junge, Junge. Meine Großtante pflegte immer zu sagen, nimm mit, solange du nehmen kannst. Aua! Verdammt nochmal. Und wer weiß, vielleicht werden Teddybären und Luftballons mal knapp.
Was willst du denn mit den ganzen getarnten Präservativen? Ich schmeiß die Luftstutzen mal weg. Ich hab viel schönere Ballons.
Oh, ja.
Die Musik allein.
Die möchte ich ganz gerne mal sehen. Vielleicht fahren wir ein bisschen ins Grüne. Da könnten Sie mir dann in aller Ruhe auch noch Ihren Bär zeigen. Der ist sicher auch noch schöner. Bitte?
Danke. Du bist ja ein männlicher Typ.
Na, das will ich aber meinen.
Du gefällst mir. Ehrlich, Liebling.
So?
Also gut, ich zeig dir meinen Bär, aber nur, wenn du lieb bist, hm? Aber dann will ich auch deinen Schwanz sehen, klar?
Hä?
Denkst du, du könntest dir in aller Ruhe einen Dicken in die Hose gucken und ich schieb mir nachher eine Banane rein?
Ja, was willst du denn?
Ich will bumsen.
Ich will bumsen.
Weißt du, so im Wald, das mag ich. Aber ich meine, hast wenn du liebes Mami nach Hause willst und sagst besser gleich, dann suche ich mir einen anderen.
Oh, das wäre ausgesprochen dumm.
Das fände ich auch.
Ich kann sie nur zu ihrer Wahl beglückwünschen. Ich finde mich nämlich auch ganz toll.
Ich kann sie nur zu ihrer Wahl beglückwünschen. Ich finde mich nämlich auch ganz toll.
Ja.
Alter, der erste Pickup-Artist des Jahres. Das ist ja, und ich kann nicht mehr, ey. Wie geil ist das denn?
Schön, oder?
Also, ich kann sie nur zu ihrer Wahl beglückwünschen. Ich finde mich nämlich auch ganz toll.
Und das Schöne ist, die sitzen bei dieser Unterhaltung im Auto und ganz am Ende macht er noch Brumm, Brumm.
Er macht Brumm, Brumm? Ja. Aber warum sitzen die da im Auto, wenn sie sich auf dem Rummel am Dings kennengelernt haben? Nee, das gibt doch gar keine.
Es ist nach dem Rummel. Also sie steht am Auto, er kommt mit einem großen Bären und Ballons vorbei und packt das in sein Cabriolet und dann beginnt das Gespräch.
Und sie steigt einfach in das Auto ein, ja, weil er so ein geiles Cabriolet,
ja,
hat.
Und ja, den Bär, vergiss nicht den Bär und die Ballons.
Er darf sich ja dann auch den Bär angucken.
Ja, Alter, jeder von uns weiß, wenn man Frauen beeindrucken will auf der Kirmes, dann mit Bären und Ballons.
Das ist der Trick, Rani.
Am Schießstand.
Das ist der, Alter, das ist so bitter. Also allein das Menschen, oh mein Gott, ey, wirklich, bei aller Liebe. Aber der Typ dazu ist absolut der Oberhammer. Ich meine, es gibt ja bei Twitter und so, sogenannt, es gibt eine Seite, die ich manchmal mal retweete, oder ein Account, der sich über Influencer lustig macht. Wie heißt der nochmal? Weiß ich nicht. Muss ich mal nachgucken. Das ist, glaube ich, ein Mädel, das postet die dümmsten Influencer-Sachen, die sie im Internet finden kann. Und sie findet viel. Das kann man auf jeden Fall mal. Ja, das kann ich mal zusammenfassen. Also irgendwelche Frauen, die sich Pampasgras in die Unterhose schieben und dann schreiben, whole sunny evening oder so. Und dann schreibst du drunter, ja stimmt, ich bin heute auch aufgewacht und mir ist Pampasgras aus der Muschi gewachsen.
Musst du mir mal schicken, bitte.
Das ist wirklich, das ist sehr lustig. Die Kommentare von der Frau sind auch richtig gut drunter, weil das ist einfach diese ganze Hohlheit. Und letztens hat sie einen aufs Korn genommen, ein Pick-up-Artist. Reini, weißt du, was ein Pick-up, ich meine, du bist am Ende des Tages, bist du der größte Pick-up-Artist?
Nein, Pick-up-Artist ist, also die Bezeichnung alleine, das sind, das ist so ein widerwärtiges,
Dreckspack.
Ja, weißt richtig.
So ein ungebumster Achtjähriger, der dann irgendwie auf krassen Gigolo macht und Leuten erzählen will, was für krasse Moves man fahren muss, damit man bei Frauen ankommt. Das ist wirklich, also was der Typ im Internet schreibt, ist so unfassbar unterirdisch, da brichst du zusammen. Wirklich, es ist, ich kann gar nicht sagen, wie unfassbar schrecklich ich das finde. Also das ist die absolute Horrorscheiße, die der Typ da macht. Und trotzdem hat er irgendwie, ich glaube, bei Twitter 100.000 Follower.
Ja, das, ich verstehe das auch nicht. Aber ja, wahrscheinlich gibt's genug verzweifelte junge Männer da draußen, die irgendwie glauben, dass das die Variante wäre, wie man Frauen kennenlernt. Ne, dass man nur den Code knacken muss und die richtigen Sachen zu sagen. Und ne,
es ist,
möglichst viele Frauen abschleppen und zu Hause am Bettpfosten, ne, so eine Stempelkarte haben, ne? Also wie auf so einem alten, wie auf so einem Jagdflugzeug oder so, die Abschüsse wegstempeln, ne? Die Abschüsse wegstempeln, das,
Das ist so ein Menschenbild, da kann ich einfach nicht folgen und der Typ dazu ist so die absolute
Vor allem ist das ein Frauenbild, das ist krass. Also ich gucke ja, um hier diese Dialoge rauszusuchen, hin und wieder mal 70er-Jahre-Pornos.
Was?
Ja, also die, oder beziehungsweise sie werden mir geschickt und ich klicke mich da dann durch. Wahnsinn. Also ich meine, selbst in pornografischen Kontext hat sich das Frauenbild geändert. Wenn man sich diese 70er-Jahre-Dinger anguckt, ne? Ey, da sind Szenen bei, da denkst du so, Alter, ernsthaft? Also, die haben ja gefühlt mehr Story drumrum, ne? Also, da ist ja immer, das ist ja immer so Peter Steiners Theaterstadel, mit zwischendurch wird gefickt. Also, so länger.
Weißt du, was das Interessante ist? Peter Steiner hat in manchen dieser Filme früher auch mitgespielt.
Ja, ich weiß. Aber, ja. Ne, also, so lange Geschichten und dann sind so, also, ich weiß gar nicht, ich habe letztens, also, was heißt letztens? Vorhin, als ich den rausgesucht habe,
letztens, also vor 8 Minuten.
Ich glaube, das war sogar in dem später ein Stückchen weiter. Da ist irgendwie so ein Koch, ne, und die hier Kellnerin oder so in der Küche und er kommt so an, oh, vor dem Kochen will ich aber auch nochmal einen wegstecken, oh, ich bin so spitz, ne, bist du denn auch spitz? Und sie so, nein, lass mich. Und dann fängt er an, sie halt so anzugrabbeln, ne, und sie die ganze Zeit, nein, ich will, weißt du, sagt halt so 5 Minuten, nein, das ist so eine halbe Vergewaltigung, denkst so, Alter, ernsthaft?
Und dann sagt sie aber plötzlich, ach, was soll's.
Ja, tatsächlich, aber dann denkst du so, was soll das denn für ein Bild vermitteln? So, ne? Die sagt nein und nein bedeutet nur, du musst halt noch 5-mal fragen oder du musst halt, ne, du musst das halt ignorieren. Oder so. Was ist das denn bitte?
Naja, das ist leider das klassische Antänzerphänomen. Das ist ja was manche Männer wirklich glauben. Also deswegen bin ich auch, ich glaube, ich habe mit Özcan letztens drüber gesprochen, Folge deinen Träumen, diese ganze Scheiße, die so, wie nennt man das nochmal so, Life-Coaches, ne? Du musst nur 100-mal ein Nein nicht akzeptieren, ja. Und einmal ist es dein Ja und so. Und dann denke ich immer so, ja, im beruflichen Kontext heißt das vielleicht, dass du dann irgendwann mal in einer Chefposition steckst. Im privaten Kontext heißt das, dass du irgendwann mal ein Vergewaltiger wirst. Also lass das mal schön sein kein Nein akzeptieren.
Ja.
Das ist so eine Haltung, die ich so absolut, es ist mir sowieso fremd. Also es ist mir wirklich.
Ich finde das auch nervig, wenn Leute irgendwie, also das habe ich als Jugendlicher hin und wieder erlebt, dass so, wenn Leute halt weggehen und fragen so, ey, kommst du mit in die Disco? Und du denkst so, ist überhaupt nicht meine Musik, habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf, ich will heute Abend hier sitzen und zocken. Und du sagst halt nein. Und auch da sagen die Leute, ach komm doch mit. So, nee, ich will nicht. Ach komm. Und
oh, komm!
Ja,
aber Reini, bist du denn viel in Clubs gegangen?
Nein, bin ich nicht. Aber das ist jetzt ein anderes Schaufeln, das sollte man auch nicht miteinander vergleichen. Aber auch so im generell, also was du gerade gesagt hast, im privaten Kontext einfach mal ein Nein akzeptieren. Ne? Wenn jemand keinen Bock hat, mitzugehen, wenn jemand keinen Bock hat, feiern zu gehen, wenn jemand keinen Bock auf irgendwas hat, einfach mal Nein und ist ja auch gut.
Reini, und du kennst, wie gut ich darin bin, als wir das letzte Mal im Ostseeurlaub waren und du nicht zum Strand wolltest. Ich habe das sofort akzeptiert. Ich habe ja, da nicht mindestens 700 Mal drauf rumgeritten. Nein, ich habe das nicht vor allem lächerlich gemacht. Ich habe keine Videos über dich gedreht, wie du alleine masturbierend in deinem Zimmer sitzt. Nein, ich habe einfach deine Aussage hingenommen und gesagt, Reini, ich akzeptiere, dass du daneben bist.
Ja, das ist so, also, genauso wie du gesagt hast, ich will jetzt Nudeln kochen, haben wir auch alle gesagt, mach. Und wir wussten alle, dass du es nicht kannst. Aber wir haben dich trotzdem deinen Traum leben lassen. Auch wenn das für uns alle bedeutet hat, wir haben nichts zu essen bekommen, weil du die Nudeln hast anbrennen lassen beim Kochen.
Ich habe Pizza besorgt. Ich habe dann Pizza besorgt. Arsch. Ja. Reini, es ist ein besonderer Tag. Thoughts and Prayers gehen raus zum US-Präsidenten. Aha. Ich mache mir ehrlich Sorgen. Also ich hoffe, Donald geht's gut. Es sieht ja schon düster aus im Moment für ihn. Ne? Also es ist nicht gut. Der US-Präsident hat Covid-19.
Und seine Frau auch.
Und seine Frau auch. Nicht die erste ansteckende Krankheit, die sich bei ihrer Arbeit geholt hat wahrscheinlich. Egal. ich finde, seien wir mal ehrlich. Nein, aber, also das, weißt du, was das wirklich Schlimme, was ich heute Morgen gepostet habe, ist, was ich auch wirklich glaube, dass wir in Zeiten leben, in denen selbst das nicht glaubhaft ist.
Meinst du wegen Wahl nächsten Monat?
Natürlich, also wegen Wahl und das ist so eindeutig ein Ablenkungsmanöver, um die komplette mediale Aufmerksamkeit von ihm oder von seinem Kampf gegen Biden auf ihn zu lenken, dass es fast schon erniedrigend peinlich ist, wie durchschaubar die Nummer ist, weißt du?
Ja, wie du schon sagst, man traut ihm zu, dass das tatsächlich nur eine Wahlgeschichte ist, dass er tatsächlich gar nicht wirklich krank ist. Und wenn man ganz tief in die Verschwörungstheorien abtauchen möchte, kann man sich auch vorstellen, ne, wir haben ja alle ein bisschen zu viel Hollywood konsumiert, ne, was so Wahlkampf und so angeht, könnte man sich auch vorstellen, dass jetzt der Berater, der ja tatsächlich auch noch erkrankt ist, dass der tatsächlich sterben wird. Und Trump es überlebt. Und als Held gegen diese, ne?
Das glaube ich noch nicht mal, dass es so weit geht. Ich glaube eher, dass er es auf jeden Fall überleben wird. Einfach weil, also es wird nur über ihn berichtet werden. Natürlich wird das überleben. Es wird vielleicht ein, zwei Bilder geben, wo er behandelt wird. Wahrscheinlich sogar mit dem Mittel, das er damals empfohlen hat.
Bleiche?
Nee, nicht Bleiche. Er hat doch mal, das war keine Bleiche. Er hat was empfohlen, mit dem er, obwohl es noch nicht wirklich getestet war, der Meinung war, das müsste man jetzt auf jeden Fall einnehmen, vorsorglich. Und das hat er, soweit ich mich erinnere, auch eingenommen. Vertue ich mich da jetzt?
Nein, oh, das oder? Weiß ich nicht. Das habe ich tatsächlich nicht mehr. Ah, so ein Desinfektionsmittel war das, oder?
Ja, das kann sehr gut sein. Warte mal, und das... Die ganze Situation gerade ist so unfassbar. Das, was letztens bei der Debatte abgegangen ist, ist unfassbar.
Hast du das gesehen? Also ich habe es nicht live gesehen, ich habe es nachher so eine Zusammenfassung auf YouTube gesehen und dachte mir, ernsthaft? Krass.
Natürlich habe ich das gesehen, ja klar.
Also aber nicht live, oder?
Nee, ich habe es mir am nächsten Morgen angeguckt und habe da gesessen und habe gedacht, wo zum Teufel sind wir mittlerweile gelandet.
Aber da muss ich sagen, das ist nicht nur Trump, sondern generell die Diskussion in Summe da gerade. Ne? Also die haben ja beide den Moderator komplett ignoriert und einfach wild durcheinander geredet. Das war wie im Kindergarten.
Das war wie im Kindergarten, aber trotzdem hat Trump natürlich die Diskussion, also sagen wir mal, wenn Biden gegen jemand anderen antreten würde, also einen anderen Republikaner, John McCain, der jetzt nicht mehr lebt oder so, dann wäre das niemals so außer Kontrolle geraten. Das hatte ja ganz viel damit zu tun, dass immer erstens Trump massiv persönlich geworden ist. Also er hat ja Biden zum Beispiel angegriffen, weil sein Sohn drogenabhängig war. So, das macht man einfach. Das hat auch überhaupt nichts mit der Sache zu tun. Also das hat nichts damit zu tun, ob du Präsident sein kannst oder nicht, wenn da eins deiner vier Kinder eine Drogenabhängigkeit entwickelt. Und das dann bei so einer Nummer zur Sprache zu bringen, ist einfach nur die unterste Schublade. Und dass diese unterste Schublade von Trump immer und immer wieder aufgeklappt wird, ist ja nichts, was einen überraschen wird. Das, was ich wirklich schlimm finde, ist, dass diese ganze... Also es geht ja nur noch um Aufmerksamkeit und Trump bekommt durch diese Covid-Meldung, die er ja selber bekannt gegeben hat, das ist ja kein unabhängiger Test gewesen, er muss sich auch nicht unabhängig testen lassen, bekommt er jetzt eine mediale Aufmerksamkeit, die unvorstellbar ist. Alle sind sofort draufgesprungen, niemand hat die Meldung überprüft. Jede Zeitung in Deutschland, jede Homepage, alles hat sofort darüber berichtet.
Ja, selbst wir.
Es ist überall... Selbst wir berichten gerade drüber, aber wir sehen es ja wiederum kritisch. Also ich habe einen Tweet geschickt bekommen, den ein sogenannter John Camo am 18.09., also vor 12 Tagen, abgesetzt hat. Ich lese es einmal vor, es ist so unfassbar, weil es so unglaublich gut passt. Also ich versuche es auf Englisch vorzulesen, dass man es trotzdem versteht. Trump's October surprise will be the announcement of his infection. Fake, but quite dramatic. This twist will blow off Biden off the screens, the Trump COVID watch dominating every minute of every day. Then, 14 days later, Trump will emerge, 100% cured by hydrochloroxyrin. Also von mir aus, das kann sein, dass es Bleiche ist und dass das der zynische Part ist, der nicht zutreffen wird. Aber der Rest, musst du mir vorstellen, der Mann hat das vor 13 Tagen gepostet und genau das wird jetzt passieren. Genau ja, das. Für die, die es nicht verstanden haben, der hat getweetet, dass Trump seine kurz vor der Wahl seine Covid-Erkrankung bekannt geben wird und aus dieser Covid-Erkrankung komplett gesunde zurückkehren wird und dass seine Erkrankung dazu führen wird, dass niemand mehr darüber berichtet, was mit Biden ist.
Ja. Ja, das aber, ja, dass der es vor 14 Tagen oder so getweetet hat, okay, gut geraten. Also.
Ja, natürlich ist das geraten, aber das war ja ein zynischer, zu dem Zeitpunkt nicht mal als ernst gemeinter Tweet. Und dann siehst du, dass genau das passiert.
Ja.
Und du musst dir vorstellen, hinter den Kulissen sitzen sogenannte Spin-Doktoren, also Leute, die den politischen Prozess beeinflussen. Bei Trump war es früher Roger Stone, googelt den mal, der wird euch schlecht. So ein blondierter Rolf-Eden-Verschnitt in amerikanischer Republikaner, den er mittlerweile gefeuert hat, wie er alle feuert, die irgendwie noch rum sind. Aber es gibt halt Menschen hinter den Kulissen, die versuchen, die politische Meinungsmache zu bewegen. Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern in den USA von einem Wahlkampf natürlich in unfassbarer Art und Weise.
Ja, also der Wahlkampf ist ja eh so ein einziges Medienspektakel, ne? Also da geht es ja nicht um Inhalte.
Da geht es überhaupt nicht um Inhalte, da geht es rein um Persönliches, da geht es um Zahlen, da geht es um, guck mal, alleine als letzte Woche rauskam, dass die New York Times Trumps Rückzahlung an die, also Steuerrückzahlungen von 2016/17 rausgekriegt hat, wie auch immer sie die rausbekommen haben, $750. Der Mann bezeichnet sich als Milliardär und hat $750 bezahlt an Steuern. Das muss man Income Tax, das muss man sich mal vorstellen. Mit der Begründung seine konzerninternen Verwaltung etc., also seine Hotels, Casinos etc. hatten Eliminus gemacht. Und das lange vor Covid nebenbei. Er feiert sich aber als großer Geschäftsmann, behauptet aber dann im Rückblick, dass all seine Läden Minus gemacht haben und er deswegen keine Steuern zahlen muss. Der US-Präsident hat weniger Steuern bezahlt als ein Bauarbeiter. Ja. Der hat weniger Steuern bezahlt als eine Supermarktkassiererin. Und sie jagen ihn nicht am gleichen Tag noch aus dem Amt. Das ist eigentlich unvorstellbar. Man müsste am gleichen Tag ins Weiße Haus gehen, ihn festnehmen wegen Steuerbetrugs und ihn eigentlich aus dem Ding rauszerren.
Kann man eigentlich irgendwo nachgucken, was so Großindustrielle generell so an Steuern zahlen? Also
ja, in Amerika, ja. Du kannst, das ist ja, in Amerika musst du ab einem bestimmten Status deinen Income Tax öffentlich machen. Und dann hat Joe Biden ja direkt seine Income Tax der letzten 25 Jahre veröffentlicht und der hat im Jahr 2017 3,5 Millionen gezahlt. Oh. Und hat auch gesagt, und stell das mal in Relation zueinander, 3,5 Millionen von jemandem, der auch sehr wohlhabend ist, aber
als
Biden
Rentner.
Ist, zumindest nach, im Wald, naja, gut, er war Dingspräsident. Ja, gut, da war nicht, egal. Aber, Biden war gefragter Redner, war in der Wirtschaft und so, trotzdem, aber 3,5 Millionen im Verhältnis zu $750.
Ja, ist schon krass.
Und das Krasse ist, in der Debatte wurde das angesprochen und Trumps einzige Argumentation ist nicht, irgendwas Widerlegendes zu geben oder so, sondern er sagt nur, it's not true. Das ist es.
Er fährt, ja,
it's not true.
Und damit ist er durch, ne? Also zumindest bei seinen Anhängern. Das Zeug
ist. Ja, aber das ist unvorstellbar.
Ja, es ist krass. Aber so funktioniert das halt. Also so funktioniert zumindest diese ganze Maschinerie um Trump herum. Die Anhänger, ne, die ein Großteil der Anhänger, also nicht alle, ne, das ist genau wie hier mit den AfD-Wählern, das sind nicht alle komplett bescheuert, nur ein bisschen oder gucken nicht genau hin. Ich sag nur QAnon, ne? Also die glauben auch, dass Kinder geopfert werden, um deren Blut zu trinken. Also bitte. Den kannst du einfach sagen, nö, ist nicht wahr. Das Zeug, was er geschluckt hat, heißt übrigens Hydrochlorothiazid. Es ist keine Bleiche. Das mit der Bleiche sind nur die ganzen, das sind so die ESO-Spinner in Deutschland, die Bleiche saufen.
Kennst du den Film Wag the Dog?
Nein.
Das ist natürlich wie immer sehr bedauerlich, weil ja dein Filmwissen gegen Null tendiert und ich das sehr bedauerlich finde, weil du einfach keine Ahnung hast. Aber dieser Film, den sollte eigentlich jeder gesehen haben. Der ist ein Meisterwerk von Barry Sonnenfeld aus dem Jahr 1997 mit Robert De Niro, Dustin Hoffman, Woody Harrelson, also eigentlich eine echte Starparade. War damals auch überraschend erfolgreich dafür, dass er eigentlich eine simple Satire ist. Und ich hole jetzt ganz kurz aus, worum es in diesem Film geht. Der Film ist zur Clinton-Ära produziert worden und das wirklich Spannende ist, Lewinsky war kurz danach. Das heißt, selbst das haben sie vorausgesagt. Es geht darum, dass der US-Präsident, der in dem Film nie wirklich gezeigt wird, eine Girl Scouts, also wie nennt man das nochmal, Pfadfinderin, die in seinem Büro zu Gast war, in einen Nebenraum geführt und befummelt und gefickt hat. 14 Tage vor der US-Wahl. Und der Film startet nämlich nicht damit, dass man das sieht, sondern nur, dass diese Meldung reinkommt bei den Leuten hinter den Kulissen des Wahlkampfteams des bestehenden Präsidenten. Und dann kommt Robert De Niro ins Bild, der Conrad Green spielt, ein Spin-Doktor, also genau das, wovon ich gerade sprach, einen politischen, naja, Verdreher von Fakten, wenn man so möchte. Und der setzt sich an den Tisch und schaut sich das an und sagt, wir sind gefickt, in 14 Tagen können wir die Wahl so nicht gewinnen. Ist natürlich klar, wenn der US-Präsident 14 Tage vor der Wahl einen Sexskandal hat, richtig schlecht. Ja. Und dann kommt er um die Ecke und sagt...
Wobei, bei Trump wäre es wahrscheinlich auch noch egal.
Aber da will ich ja drauf hinaus.
Ja, okay.
Ich weiß, ganz kurz. Ich weiß, ich fasel gerade, aber das muss ich kurz zusammenhängend erzählen. Und dann sagt er, was ist eigentlich mit dem Krieg gegen Albanien? Und alle um ihn herum schauen ihn mit großen Augen an und sagen, wir haben keinen Krieg gegen nach Albanien. Und dann sagt er, warum? Warum haben wir denn keinen Krieg gegen Albanien? Was weiß man über die Albaner? Und eine Stunde später sitzen sie zusammen und erspinnen einen Krieg gegen ein den Amerikanern komplett unbekanntes Land. Also Albanien gibt es, aber Albaner sind für die US-Bürger völlig, also es ist ein Volk, das ihnen nichts sagt, auch auf der Landkarte ihnen nichts sagt. Und dementsprechend ist ein Fake-Krieg gegen die zu führen völlig einfach, weil die damals in Zeiten, noch kurz bevor das Internet richtig groß wurde, Social Media gab es noch gar nicht, war der Gedanke, einen Fake-Krieg zu führen, um den Fokus von einem echten Problem zu einem völlig unechten Problem, das der Präsident natürlich dann heldenhaft löst, nämlich durch Entsendung der Truppen nach Albanien, obwohl es diesen Krieg gar nicht gibt, gewinnt er am Ende die Wahl und du sitzt da und denkst, das ist unfassbar. Und das war vor 23 Jahren eine Satire, übrigens möchte ich die jedem ans Herz legen, die ist nämlich wirklich genial, von vorne bis hinten, weil das Interessante ist, sie müssen natürlich um diesen Albanienkrieg herum alles Mögliche inszenieren, damit es glaubhaft ist, dass es den wirklich gibt, also Kriegsbilder, sie müssen einen Veteranen auftun, der schon in früheren Kriegen gekämpft hat und jetzt auch schon in Albanien war. Und da sind wahnsinnig witzige Szenen drin, diesen Veteran, den sie auftun, der stellt sich bedauerlicherweise als komplett geisteskranken Nonnenvergewaltiger raus, den sie dann gefesselt den Medien vorführen müssen, was auch nicht funktioniert und so, und trotzdem geht es am Ende alles gut und du sitzt, vor 23 Jahren habe ich den mit 15 Jahren mit meinem Papa im Kino gesehen und ich habe mich beömmelt vor Lachen, weil der wirklich auch toll und schnell erzählt ist, der Film ist nur 89 Minuten lang, den könnt ihr bei jedem Streamingportal für 3 Euro gucken und glaubt mir, ihr lacht euch kaputt. Das Problem ist, genau was du gerade sagtest, im Jahr 2020 ist es keine Satire mehr. Du sitzt da und siehst, dass Covid-19 vom US-Präsidenten als eine Art News verbreitet wird, um Fokus auf ihn zu lenken, weil ein ganzes Team um ihn herum wahrscheinlich gesessen hat und gesagt hat, wie kriegen wir das Ding jetzt noch rumgerissen? Da sitzt der echte Conrad Green hinter den Kulissen und überlegt sich das und es ist so durchschaubar und es ist so billig und ehrlich gesagt, ich glaube, es wird funktionieren. Trump wird in 10 Tagen seine Heilung bekannt geben, wird messiahaft aus der Asche aufersteigen und wird in 3 Wochen, oder wie lange ist es noch, 4,5 Wochen die Wahl gewinnen. Und wir werden 4 weitere Jahre republikanischen Präsidenten haben.
Ich frage mich, was passiert, wenn er nicht gewinnen sollte? Das
hat er ja schon angekündigt, dann will er die Wahl nicht anerkennen.
Ja, ist doch geil, ne? Also mit so einer Einstellung daran zu gehen, Hammer.
Ja, allein das, Hammer. Die Demokratiefeindlichkeit zu besitzen, zu sagen als US-Präsident, wir wählen, aber wenn ich nicht gewinne, gilt die Wahl nicht. Das würde ja bei keinem Schülersprecher in der Schule durchgehen. Also das ist ja einfach völliger Wahnsinn. Und trotzdem wird, also eigentlich müsste man ihn allein für diese Ankündigung schon aus dem Amt jagen. Aber selbst das passiert halt nicht.
Trump hat er nicht immer sowas gesagt wie, ich kann alles machen, was ich will. Ich kann auf der Straße jemanden erschießen und trotzdem würden mich die Leute wählen oder so?
Ja, I could shoot up on Broadway. Ja, hat er mal gesagt. Ja. Ich weiß nicht mehr, welche Straße, aber ja, hat er gesagt. Und es ist wirklich also ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Die Satire ist völlig ungültig geworden, weil die Realität so krank ist.
Ja, das.
Und mir ist also nach dieser Debatte nichts mehr eingefallen, wie Trump das Ding vielleicht noch rumreißen kann, weil er da so geisteskrank und so unorientierungslos rüberkam und seine Zahlen ja wirklich auch sanken. Und jetzt haben sie als letzten Strohhalm diese Nummer gezogen und es wird, glaube ich, funktionieren.
Ja, ich bin
auf der anderen Seite hat Ralf Rute, den ich sehr mag, letztens gepostet, ich glaube, es war Ralf Rute, es kann sein, dass jemand anders war. Am Ende des Tages, achtet mal drauf, wie viel sich verändert, wenn wir einen Nicht-Trump-Präsidenten haben für Europa. Weil das Wort Europa kam in der gesamten Debatte zwischen Biden und Trump nicht ein einziges Mal vor. Nicht einmal. In einer Stunde Debatte kam Europa, also der größte Partner, den sie haben, nicht einmal vor. Bei beiden Präsidenten nicht, bei beiden Kandidaten nicht. Ne? Und das ist echt, also guckt bitte Wag the Dog, ihr habt sowas noch nicht gesehen.
Werde ich mir auf jeden Fall mit meiner Frau mal angucken. Was ich faszinierend finde bei so einer Nachrichtenlage, ne, also wir sind ja immer noch was so News und Politik angeht, sehr Richtung Westen orientiert, also was in den USA und so weiter abläuft. Russland natürlich auch, ne? Halt so, ne, man vergiftet mal den einen oder anderen Oppositionellen, passiert, ne? Falsch Tee getrunken, mein Gott, falsche Beute.
Nein, das waren wir Deutschen, wir haben den doch hier hingeflogen. Das haben doch die Russen gesagt. Wir haben den hier hingeflogen und haben ihn dann hier, nachdem er schon vergiftet war, haben wir ihn aber dann erst richtig vergiftet.
Ja. Also was ich meine ist, wir haben immer noch wahrscheinlich historisch bedingt diesen starken Fokus in unseren Nachrichten auf halt die USA, auf Russland und so weiter. Wir kriegen eigentlich nichts mit, was zum Beispiel in Afrika passiert. Hast du mal Nachrichten aus Afrika gehört? Null, oder?
Nö.
Oder Südamerika?
Ich glaube, da passiert auch gar nicht. Ja, Südamerika ist jetzt doch ein bisschen, weil Bolsonaro nun mal reinweist,
ja,
und
okay,
Leute
okay
abkratzen
aber,
lässt. Ne?
Oder China. Also China kriegt man immer mehr mal hier und da in den Nachrichten was mit, weil die halt eine Wirtschaftsmacht sind, an der man nicht mehr vorbeikommt. Aber so generell, also ich finde, unsere Nachrichten sind immer noch sehr, sehr damit beschäftigt, was halt in den USA oder in Russland oder so abgeht. Vielleicht auch, weil es die größten Handelspartner sind, die wir haben.
Naja, unsere ganze Berichterstattung ist natürlich durchamerikanisiert. Unsere Medien sind, also wie viele russische Serien laufen denn im deutschen Fernsehen? Wie viele brasilianische Serien laufen denn im deutschen Fernsehen? Oder in deutschen Netflix etc.? Und
ja, da musst du gar nicht
vergleich das mal. Genau, aber Musik, alles, unsere ganze mediale Kultur ist amerikanisch geprägt. Deswegen interessiert es uns auch mehr. Auf der anderen Seite, natürlich hat das vielleicht auch was mit kultureller Nähe zu tun. Also im Sinne von, dass sich die Kulturen dann doch etwas ähnlicher sind als der kulturelle Kontext in Russland. Ich war in Russland, ich würde das unterschreiben. Ich war aber nie in den USA, ich weiß es nicht.
Ich war in den USA und ich war nie in Russland.
Ja, siehst du, dann sag mal, wie nah sind wir den Amerikanern?
Sehr nah, also wirklich sehr, sehr nah. Ich war mit meiner Frau, wir waren auf unserer Hochzeitsreise in den USA, das war letztes Jahr, noch vor dem ganzen Covid-Zeug und so. Wir waren unter anderem in New York, in Washington, bei der NASA und so weiter. Und es ist krass, weil du läufst durch New York und bist an der einen oder anderen Ecke und denkst so, oh ja, kenne ich. Ne, also das kommt dir bekannt vor, weil du es halt aus Filmen und so siehst. Ne? Du stehst irgendwie, weiß nicht, du stehst am Broadway oder du stehst an diesem Iron, wie heißt das Ding nochmal? Dieses dieses Flat Iron Building oder so, also dieses, was an der Ecke steht, und denkst so, ja, sieht genau aus, wie ich es halt kenne. Und dabei kennst du es nicht, weil du noch nie da warst.
Das hast du schon mal gesagt, aber das ist ja noch ein Stück weit was anderes. Es geht eher darum, kulturell im Sinne von, wie nah sind uns die Menschen von ihrer Art her.
Ne? Kulturell meine ich das zum Großteil halt auch, weil, weiß nicht, wenn du einen Tag durch New York spazierst, ne, die hier und da einen Kaffee holst, gehst halt so wie hier halt auch bei Starbucks oder sonst was rein und holst dir halt einen Kaffee. Es ist genau der gleiche Ablauf, es ist im Grunde genau das gleiche. Es ist alles sehr, sehr, sehr ähnlich, nur größer. Aber es ist sonst sehr gleich. Du siehst halt die gleiche Werbung, die du hier siehst, die du in der Öffentlichkeit wahrnimmst, ne? Und zwar exakt die gleiche. Du siehst die gleichen, weiß nicht, Werbung für irgendwelche Netflix-Amazon-Serien oder sonst was. Du hast die gleichen Produkte in den Supermärkten. Also du gehst halt in den Supermarkt und kennst locker 80% aller Produkte, die dort verkauft werden, weil du die hier halt auch hast. Na, das, wenn du essen gehst und irgendwie halt Fastfood essen gehst, dann hast du, okay, mehr als hier, ne, aber du kannst da halt auch hingehen und dir einen Cheeseburger holen. Also das Gleiche, was du hier halt auch hast, weil wir halt so ähnlich sind.
Wo kriege ich guten Borscht her? Das ist die richtige Frage. Wo kriege ich Borscht her? Nirgendwo kriege ich Borscht. Kennst du Borscht?
Nee.
Das ist eine russische Kohlsuppe, ein Nationalgericht. Mm. Die wird aus Kohl, roter Beete und Hackfleisch hergestellt. Die habe ich damals in Dings, habe ich die sehr gerne gegessen, als ich in Russland war. Ich meine damit einfach nur, die Majorität deutscher Restaurants sind sicherlich nicht Russen. Aber auch nicht Amerikaner, interessanterweise. Das ist nur Fast Food. Trotzdem ja. Gibt es eigentlich, das ist mal eine interessante Frage, gibt es eine amerikanische Esskultur über der uns bekannten Fastfood-Esskultur, die als Restaurant in Deutschland existiert? Also kannst du in ein amerikanisches Restaurant mit amerikanischen Gerichten gehen, was über Fastfood liegt?
Ja, das Problem ist, was sind also klassisch amerikanische Gerichte in dem Sinne, die über Fastfood hinausgehen, gibt es halt nicht wirklich, ne? Würde ich jetzt mal glatt behaupten, weil man muss sich halt überlegen, die amerikanische Kultur ist halt, also das, was wir als amerikanische Kultur kennen, ist halt sehr jung, ne? Also die Ureinwohner mal weggelassen, ne? Also, sondern das, was wir heute als amerikanische Kultur sehen, ist ja etwas, das dadurch entstanden ist, dass Europäer dieses Land vereinnahmt haben. Und daher hast du eine Mischung aus dem, was halt verschiedene europäische Siedler in Anführungszeichen da halt als Kultur etabliert haben. Ich meine, du hast ja Bereiche, die halt sehr deutsch geprägt sind, zum Beispiel in den USA, wo es dann irgendwie Brot und Bier in ordentlich oder so gibt oder zumindest in so, wie wir es kennen. Genauso ist es natürlich sehr englisch geprägt alles. Aber eine eigene Kultur, halt wirklich das, was von den Ureinwohnern, von den Indianern oder ähnlichen kam, das gibt's ja quasi nicht. Und man muss sich immer überlegen, ne? Also die amerikanische Unabhängigkeit, wann war die? 1700 irgendwann? 1800 irgendwann?
1789?
Ich weiß es nicht. Ja, irgendwann, warte mal, ich google das mal. Es ist auf jeden Fall nicht lange her, ne? Also geschichtlich nicht lange her. Wann, unabhängig, 1776.
76, war ich also, 13 Jahre
ne,
zu spät.
Muss man sich mal überlegen, also so Anfang 19. Jahrhundert, ne, also 1800 irgendwann, da so um den Dreh, da hat der ganze Mist erst angefangen. Davor gab es das im Grunde gar nicht. Davor war das eine britische Kolonie. 18,
ja. Also, und das ist,
ja, okay, Unabhängigkeitskrieg war 1783. Aber egal, also um 1800 rum, ne? Das
ist schon ein irrer Gedanke, wenn man darüber nachdenkt. Und trotzdem sind wir so stark davon beeinflusst. Ich bin gespannt, wie die nächsten zwei Wochen weitergehen, ob Trump wie Phönix aus der Asche steigen wird oder nicht. Wir werden es ja sehen dann. Ich hoffe nur, dass die Amerikaner einfach irgendwie nie. Also das schönste Ende wäre, sie wählen ihn ab. Er weigert sich, das Weiße Haus zu verlassen und er wird getased und gefesselt aus dem Weißen Haus getragen. Das wäre einfach, ja, das wäre das schönste Ende.
Dann hast du in den USA aber einen Bürgerkrieg. Das ist eh so ein Ding, ne? Also, wie weit entfernt sind wir davon, einem Bürgerkrieg?
Gar nicht. Das Schlimme ist ja, dass er zum Beispiel in der Debatte auch gesagt hat, dass er glaubt, dass das größte politische Problem kein linkes, sondern ein rechtes ist. Also rechter Extremismus, linker Extremismus wäre das Problem der USA.
Ich wollte grad sagen,
und er ist da in keinster Weise auch sowas wie die White Supremacy Bewegung auf die, es gibt ja zum Beispiel die Proud Boys, das ist eine Miliz, also eine selbst, musst du dir mal vorstellen, in den USA gibt es eine selbst gegründete Bürgermiliz, schwerst bewaffnet aus dem Mittleren Westen, die im Falle von, also die sich als die Verteidiger nicht nur der Verfassung, sondern auch des US-Präsidenten sehen. Das heißt, die auch schon gesagt haben, dass wenn er nicht gewählt werden wird, dass sie dann dazu führen, dass er gewählt wird. Die zu den Wahllokalen fahren, mit Waffen vor den Wahllokalen stehen, den Leuten Angst machen, dass sie Trump wählen müssen. Und ja, er akzeptiert das.
Ja, aber na, ja. Das ist schlimm, aber ganz so schlimm ist es hier nicht, aber du erinnerst dich hier an Dortmund, an die Bürgermeisterwahl?
Ja, gut, da sind Nazis gewählt worden, aber trotzdem sind wir nicht bedroht worden, wenn wir was anderes.
Da standen Nazis vorm Rathaus und haben versucht, Leute vom Wählen abzuhalten und ähnliches. Also,
ja, das stimmt. Ja, das war auch ganz, ganz fürchterlich.
Also, warum ich da drauf.
Aber das ist ja ein anderer Ansatz. So ist es, als hätte die Prenzlerin den Abu Chaka-Clan dazu verpflichtet, sich vor Wahllokale zu stellen, um für sie zu sichern, dass sie wiedergewählt wird. Das ist so unfassbar absurd, oder beziehungsweise ihre Partei wiedergewählt wird. Das kannst du dir im deutschen Kontext überhaupt nicht vorstellen.
Ja, es ist krass. Wo ich da gerade drauf zu sprechen kam, hast du diese Doku von ProSieben gesehen, dieses ProSieben-Spezial? Rechtsdeutsch-Radikal?
Ich hab nur die Hälfte am Ende gesehen, leider. Aber ich habe den Part gesehen, der echte Aufreger war mit dem Pressesprecher Lüth, der gesagt hat in einem verdeckt gefilmten Interview, dass die AfD davon profitiert, wenn Deutschland am Boden liegt und dass wir ruhig noch mehr Flüchtlinge herkommen lassen sollten, um die AfD so gesehen immer weiter aussteigen zu lassen. Die kann man ja danach immer noch vergasen oder erschießen.
Ja, das habe ich auch gesehen, aber ich habe bis jetzt erst die erste Hälfte gesehen. Das Ding geht nämlich 2 Stunden in Summe. Ist echt ganz gut gemacht, gibt einen guten Überblick, finde ich, und sollte man sich mal angucken. Gibt's auf der ProSieben-Seite immer noch als Stream, also kann man sich aktuell angucken noch. Sollte man mal machen. Also wir haben gestern nur die Hälfte geguckt, weil meine Frau irgendwann meinte so, boah, ist das deprimierend, das macht schlechte Laune, lass uns bitte noch irgendwas Schönes gucken, bevor wir pennen gehen. Weil es ist wirklich deprimierend, es macht wirklich schlechte Stimmung, weil die unter anderem auch rechtsradikale Jugendbewegungen sich angucken und mit Jugendlichen sprechen. Unter anderem ist da so ein 17-jähriger Posterboy der neuen Rechten bei.
Ja, wie hieß der nochmal? Sanan?
Weiß ich nicht mehr.
Sanan Kurt? Nee, der ist ein Fußballer, warte, nicht, dass ich das gerade nein, der heißt Sanjan oder sowas, hat eigentlich kroatische Wurzeln, glaube ich, und ist halt richtig gruselige Figur, ne?
Ja, also so, du siehst so ein 17-Jähriger, der von sich selbst sagt, er ist Nationalist und auf die Frage, ne, ist jedes Leben wertvoll, sagt er ja, und dann fragt der Reporter auch jüdisches Leben und der dann sagt dann kein Kommentar. Also, denkst du auch so, Alter, der ist 17. Das ist ein Kind. Und das ist ein stramm rechtes Kind. Also, da denkst du, da fehlen einem die Worte, dass das möglich ist. Finde ich krass. Werf nur krass.
Ja, aber wo liegt die Wurzel dessen? Also der hat sich das mit 17 ja auch nicht selbst drauf geschafft, sondern der ist offensichtlich in einem Umfeld aufgewachsen oder in ein Umfeld geraten, in dem das in irgendeiner Weise propagiert wurde. Du bist ja nicht 10 und denkst so, ich werde jetzt Nazi, sondern du bist 10, guckst dich um und siehst um dich herum Nazis.
Ja.
Und das ist, ich finde die ganze Situation wahnsinnig gruselig. Aber jetzt wollen wir mal zu etwas Heiterem gehen.
Ja, bitte.
Du hast Tenet gesehen.
Ich habe Tenet gesehen. Ich war im Kino, ich habe dir auch ein Bild geschickt, worauf du mir geschrieben hast, zieh die Schuhe an, du Arsch.
Ich hab verdammt nochmal deine Schuhe im Kino an, du dreckiges Schwein. Du hast deine komischen Melonensocken. Hattest du einfach auf den Sitz vor dir gelegt? Was
nein, nein, bist nein, nein,
du für ein
Mensch? Nein, das war nicht der Sitz vor mir. Das war mein Sitz, bei dem ich den man in eine waagerechte Position bringen konnte. Mit 2 Knöpfen an der Seite, schön die Lehne hinten zurück, so ein riesiger Sessel, vorne die Fußstütze hoch und dann gemütlich Film gucken. Ich gehe nämlich stilvoll ins Kino im Gegensatz zu dir.
Eindeutig. War es schön?
Ja, ich hatte ja davon erzählt, jetzt wohne ich ja nicht mehr in Neustadt, aber wir gehen trotzdem noch in Neustadt ins Kino. Da kann man nämlich einen ganzen Kinosaal mieten für sich, was sehr angenehm ist. Das hat zu Covid-Zeiten angefangen und die haben das beigehalten.
Lohnt sich für die?
Das, ja, weiß ich nicht. Also das hat halt zu Quarantänezeiten quasi angefangen und die haben das irgendwie beibehalten. Das heißt irgendwie mein Kinosaal oder so, zahlst 90 Euro und kannst dafür den kompletten Kinosaal mieten und 10 Leute können quasi rein. Das heißt für jeden 9 Euro und dann bist du zu 10 im Kino. Ist schon sehr, sehr angenehm geil.
Aber das kann sich doch nicht lohnen, fürs Kino für 90 Euro einen Film zu zeigen. Nee, allein die Vermietkosten des Films sind doch höher.
Nee, wahrscheinlich
also,
nicht.
Du zahlst ja als Kino, das ist ja das, was viele nicht verstehen, die Kinos zahlen ziemlich absurde Beträge an die Verleiher der Filme. Mhm. Ne? Und damals war der erste Film, bei dem das, glaube ich, dazu geführt hat, dass Filme dann wieder, wie war das nochmal? The Hulk 2003, 2002 mit Eric Bana. War einer der Filme, der in Kinos nicht gezeigt wurde, in manchen Kinos. Weil er zu teuer war, weil die Kinos was? Das Geld für diesen Film nicht aufbringen konnten.
Okay. Krass.
Und dann war der Film auch noch scheiße. Aber egal. Ne? Wie war denn Tenet, Reini Bärchen?
Tenet. War jetzt, also ich fand ihn jetzt nicht schlecht, aber auch nicht gut. Der war mir zu gewollt.
Du hast mir danach geschrieben, was für ein Kackfilm.
Das ja, das jetzt ist nicht ein bisschen nach, hart. So. Das, ja, also, ja, könnte man auch so sagen. Nee, ich fand den tatsächlich zu gewollt. Der ist halt von der Struktur her in Anführungszeichen komplex, wäre er aber deutlich weniger, wenn man einfach mal die Regeln der Zeitreise dort am Anfang erklären würde und nicht nach anderthalb Stunden Film.
Exakt, genau das ist es. Und eigentlich werden sie auch nach anderthalb Stunden Film nicht richtig erklärt.
Ja, so, ja, also so halb.
Mit diesem Raum, in dem man die Zeit wechselt, das fand ich halt auch so wahnsinnig undercooked, weißt du? Da hast du dann halt so eine Drehtür, da gehst du durch, dann läuft die Zeit rückwärts oder vorwärts und man fragt sich so, was ist denn mit dieser Drehtür? Also warum ist das da? Weißt du, bei anderen Filmen hast du den DeLorean oder eine Telefonzelle oder so. Hier hast du eine doofe Drehtür und man fragt sich, was tut denn diese Drehtür überhaupt? Das, ja, wird halt nie erklärt.
Aber selbst wenn du das einfach hinnimmst, ne, dass das halt so eine Art Portal ist, diese Tatsache bei dem Film, ne, dass Spoiler jetzt, wer nicht hören will, soll, ne, Kapitelmarken ins nächste Kapitel springen. Wir haben keine Kapitelmarken, aber ist egal. Diese Tür sorgt ja für nichts anderes, als dass sich derjenige, der durch die Tür durchgeht, in der Zeit rückwärts bewegt. Also er bewegt sich immer noch vorwärts, aber die Zeit, also er bewegt sich halt rückwärts in der Zeit. Das heißt, es führt dazu, dass man in dem Film Zeitschleifen hat die ganze Zeit. Das heißt, man bewegt sich jetzt, also so wie man sich durch den Raum vorwärts und rückwärts bewegt, kann man sich dadurch die Zeit vorwärts und rückwärts bewegen. Das heißt, weiß nicht, du gehst in die Küche, kochst dir einen Kaffee, setzt dich an den Rechner und schaltest das Licht an. Dann gehst du durch die Tür, dann läuft das immer noch vorwärts ab. Du siehst dich selbst, wie du das vorwärts machst, aber du läufst quasi rückwärts durch die Zeit. Also, meh. die Idee finde ich ganz gut und so weiter, aber ich finde es zu gewollt. Der ist halt gewollt komplex. Dabei ist er gar nicht so komplex. Wenn man das mal aufzeichnen würde, würde man die ganze Zeit im Grunde so, wenn man die Zeit sich als Linie vorstellt, würde man so ein Looping haben zwischendurch, dass man irgendwie, ne, wieder zurückgeht und dann wieder vorwärts geht. Also so, als ob man bei einer Kassette an der Stelle mal kurz Stopp drückt, ein Stück das Band rückwärts laufen lässt und dabei halt zuhört und dann wieder vorwärts laufen lässt. Dazu haben sie auch noch in dem Film, tragen die ja diese Masken, weil man die Luft in der rückwärts laufenden Zeit ja nicht atmen kann. Das ist eigentlich nur eine
Und versteht nicht, was sie sagen.
Ja, weißt du, das ist halt. Also diese Masken sind in dem Film ja eigentlich nur ein Marker dafür zu sehen, der bewegt sich jetzt gerade rückwärts durch die Zeit, damit der Zuschauer das sehen kann. Die könnten genauso gut irgendwie sagen, wer sich rückwärts durch die Zeit bewegt, leuchtet blau oder so. Ne? Da haben sie halt diese Masken benutzt und also
wäre mir aber lieber, wenn sie blau geleuchtet hätten, aber ich verstehe, was sie sagen. Das hätte mir gut gefallen. Verstehst du? Filme, in denen ich nicht verstehe, was die Leute sagen, da kann ich mir auch direkt einen Film auf Altgriechisch angucken. Warum soll ich das tun? Das fand ich in dem Film unerträglich.
Im Grunde war der ja wie Inception, also so, ne, so Schachtel in Schachtel in Schachtel, nur dass die Schachteln hier nicht Träume waren oder Dimensionen, sondern zeitlich immer. Ne? Also dass sich die Leute halt in der Zeit vorwärts und rückwärts bewegt haben. Was mich richtig angekotzt hat, ist, dass das nicht, also erstmal, dass die Regeln in Anführungszeichen quasi so spät erklärt werden, das fand ich halt irgendwie so meh. Ne, dadurch ist der komplizierter, als er sein müsste. Und dass am Anfang das niemandem komisch vorkommt. Weißt du, er ist da in dieser komischen Oper am Anfang, wird dann da von dieser einen Wissenschaftlerin im weißen Kittel quasi abgeholt und die drückt ihm die Knarre in die Hand, er schießt und die Kugel fliegt quasi rückwärts da rein, ne? Das ist ja diese Szene, die man auch im
richtig,
Trailer
genau.
sieht.
Richtig, genau. Und er nimmt dazu hin und sagt, oh ja.
Ja, genau. So, so ist er, genau, ne? Weißt du, so jeder würde sagen so, wow, was ist das denn? Das ist ja voll schräg. Also, oh ja, ja, ist gut, ne? Es läuft rückwärts. Ja, ist toll. Top. Das ist so.
Ja, und das macht mich halt fertig an dem Film. Du sitzt da und denkst so, ey, der muss doch darauf reagieren. Der muss doch darauf reagieren.
Ja, und ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl, dieses komplette Konstrukt drumherum ist nur dafür gebaut, dass der Zuschauer halt dachte so, wow, ist das komplex, Wahnsinn. Und ich denke mir die ganze Zeit so, nein, das ist nicht komplex, das ist am Arsch. Das ist also...
Ich hätte jetzt gedacht, dass du noch mehr drunter leidest. Du hattest ja offensichtlich ein bisschen Spaß. Ich finde, die Endszene ist das Allerschwierigste, weil ich kann dir bis heute nicht sagen, wer kämpft denn da überhaupt gegen wen und für wen. Das musst du dir mal vorstellen. Du guckst dir den Film an und dann gibt's die große Endszene, wo zwei große Soldatentrupps gegeneinander kämpfen. Und ich kann dir nicht sagen, was für Soldaten von wem das überhaupt war. Das ist doch total absurd. Stell dir mal vor, du würdest Herr der Ringe gucken, aber der Film fängt hinten an und denkst so, okay, da laufen jetzt so kleine Männer auf den Berg hoch. Ah ja, okay, und da ist noch so ein hässlicher Kleiner bei und jetzt schmeißt er da einen Ring rein. Ja gut, okay, habe ich jetzt gesehen. Und dann läuft der Film rückwärts und denkst so, ach so, die sollten den da reinwerfen. Das ist doch völlig bescheuert. Ich habe den Film gesehen, ich wusste am Ende nicht, kannst du mir sagen, wer die beiden Armeen sind?
Das eine sind quasi die des Protagonisten, der sich ja selbst beauftragt hat, sozusagen, und das andere...
Fette Spoilerwarnung.
Ja, und das andere sind die von dem Russen. Der halt,
wo hat er die denn her auf einmal?
Ja, die hat er halt schon die ganze Zeit. Der will halt, ne, der will ja die
hat Welt. Hat er die im Schrank gehabt oder was? Hat er einen Koffer aufgemacht und da kamen die dann raus. Der Typ wohnt auf dem Boot, okay? Man sieht den nur auf dem Boot.
Ich finde auch die Motivation des Bösewichts irgendwie so mittelmäßig, ne? So, ich will die Welt vernichten, weil ich sterben muss. Das so.
Ja, das,
wenn ich sie nicht haben kann, soll sie niemand anders haben, so.
Das ist die Motivation. Reini, wir müssen aber wirklich, bevor wir diese Folge senden, müssen
ja,
wir.
Ja, ich mach vorne vor, nachher warte ich, schreib mir das mal kurz auf. Spoilerwarnung, Tenet.
Ja, weil wirklich, du denkst so, Alter, das ist so, warum? Und.
Also ich finde zum Beispiel so ein Film wie Memento, der rückwärts läuft, ne, der war gut gemacht. Das war einfach, ne, da war das Teil der Erzähltechnik sozusagen, dass der Film rückwärts läuft.
Wer hat den gedreht?
Weiß nicht mehr.
Christopher Nolan, okay. Du Arschloch. Ja, ist von ihm. Ja, ist der gleich.
Also der,
ja, das ist, als er noch kein Geld hatte.
Da finde ich, ist das gut gemacht, weil da ist das Rückwärtslaufen Teil der Erzähltechnik, weil du in der gleichen Situation bist wie der Protagonist. Du weißt nicht, was am Vortag passiert ist. Ne? Genau wie der Protagonist auch des Films. Das finde ich super. Hier bei Tenet ist das einfach nur so ein, wir müssen was möglichst Komplexes machen, lass uns mal was zusammenschustern. Ne? Ich kann mir richtig vorstellen, wie der das Drehbuch irgendwie geschrieben hat und da mit so einem Chart gesessen hat, mit so Pfeilen, wer wann in welcher Zeit sich in welche Richtung bewegt. Also ich empfand das nicht als genial und toll oder so, ich empfand das als anstrengend. Aber trotzdem, also der Film ist für das, was er da macht, trotzdem, also man kann ihn sich mal angucken. Ich würde ihn aber nicht als Meisterwerk feiern.
Nee, ich auch nicht.
Also,
weißt du, was ich auch nicht als Meisterwerk feiern würde? Enola Holmes, was jetzt bei Netflix läuft, habe ich auch geguckt.
Fand ich gut.
Oh.
Ich fand's gut.
Ja, was? Ich fand's gut. Was? Ach, weil du dir wieder einen geschleudert hast auf eine 18-Jährige in einem Barockkostümchen, du kleiner Schweinehund. Hör doch, nichts an diesem Film ist gut, Reinhard. Die ersten 20 Minuten sind, was ist an diesem Film
gut, Reinhard? Ich finde
den nett gemacht. Wie nett gemacht? Ja, die Sendung mit der Maus ist auch nett gemacht.
Ja, die Sendung mit der Maus ist auch gut.
Aber die kostet nicht 146 Millionen, die kostet aber nicht 146 Millionen Dollar, Reinhard.
Ja, okay, dann war der Film halt teuer, aber der ist trotzdem, ich finde für eine, was heißt das schon?
Also jetzt, wir spoilern nicht den Inhalt.
Der hätte auch genauso im Kino laufen können.
Ja, der ist ja auch ein gedrehter Kinofilm, du Idiot, aber ist es denn,
das
ist also,
Netflix-Film.
Hast du ihn ganz gesehen?
Ja, habe ich.
Ja, aber ursprünglich war als Kinofilm konzeptioniert, ist dann auf Netflix, glaube ich, ausgespielt worden. Oder ist es von mir aus auch von vornherein in Netflix. Aber Reinhard, okay, ich mach's kurz auf. Dieser Film hat zwei Plots. Einmal, Enola Holmes ist die Schwester von Sherlock Holmes, ist 16 Jahre alt, altklug, super genial und kann alles, weiß alles und wird von ihrer emanzipierten, alleinerziehenden Mutter zu so einer Art Superkind ausgebildet, während Sherlock Holmes und sein Arschlochbruder Mycroft schon aus dem Haus sind. Die sind nämlich in der Welt unterwegs, um krasse Rätsel zu lösen.
Ich habe nicht,
das ist jetzt kein Spoiler.
Ja, ich habe nicht gesagt, dass es ein unglaublich komplexer Meisterwerkfilm ist, aber der ist unterhaltend, den kann man sich mal einen Abend angucken, dafür, dass er auf Netflix läuft.
Stopp. Die Mutter verschwindet eines Morgens und der Film klappt auf, sie sucht die Mutter. Das wäre als Film-Topos, als Geschichte des Films total okay. Ich würde da sitzen und sagen, okay, sie sucht ihre Mutter, am Ende findet sie oder nicht. Dann aber fährt sie Zug und aus dem Zug, aus dem Koffer fällt oder aus einer scheiß Reisetasche fällt auf einmal ein junger Lord. Und dieser junge Lord ist natürlich nicht nur mega attraktiv, hat Haare wie in einer scheiß L'Oreal-Werbung, obwohl er im 18. Jahrhundert lebt, aber egal. Er ist mega attraktiv, durchtrainiert, super gut angezogen und fällt aus, ich habe auch schöne Haare, fällt aus dem Koffer raus. In den verknallt sie sich natürlich sofort, wird aber dann gar nicht, weil sie ist ja so emanzipiert erzogen worden. Sie darf erst am Ende total kindlich und erbärmlich unemanzipiert sein, als er dann ihre Hand küsst. Egal. Dann deckt sich ein zweiter Plot in den Film, der sich darum dreht, dass dieser junge Lord ermordet werden soll. Dieser Plot ist aber so hohl, so kindisch und so lächerlich, dass du die ganze Zeit da sitzt und denkst, ich möchte jetzt wissen, was mit der Mutter, was ist mit der Mutter, was ist mit der Mutter, will ich wissen. Und dann entspinnt sich darin dieser Plot um diesen jungen Lord, der total lächerlich ist. Und der größte Witz daran ist, sie löst das Rätsel noch nicht mal. Es wird für sie gelöst. Sie ist die Hauptfigur der Geschichte. Sie ist die Schwester von Sherlock Holmes. Sie ist das Superbrain. Sie weiß über alles Bescheid. Sie moderiert in die Kamera, was der bestgelungenste Teil des Films ist. Also sie durchbricht die vierte Wand immer wieder und guckt in die Kamera und kommentiert, was gerade in der Szene passiert. Aber sie ist Enola Holmes und löst den Kriminalfall, ja, um den es geht, nicht selbst.
Das ist kein hochkomplexer Film oder ähnliches. Das ist halt leichte Unterhaltung, die man mit der ganzen Familie gucken kann. Der ist doch nett.
Oh, ich fand's so schrecklich, Reinhard. Wie kommst du denn jetzt, wie kommt denn Mr. Komplex, ich zieh mir 37 Formeln aus dem Arsch, um einen Staubsauger zu erklären mit, das ist aber nett. Ja, als wenn du dir zu Hause irgendwie gerade eine Polly Pocket Stadt gebaut hättest, Reinhard.
Das ist genau das, was ich meinte. Das ist halt nette Unterhaltung, den kannst du abends so nebenbei weggucken und du wirst halt anderthalb Stunden nett unterhalten. Bei Tenet musst du gefühlt nachher irgendwie Zettel und Stift nehmen, um dir so Linien aufzuzeichnen, um zu gucken, was denn jetzt wo war, was man auch hätte einfacher haben können. Nochmal zu Tenet, ich fand Tenet jetzt auch nicht, also ja, ich fand ihn nicht gut, man kann ihn sich trotzdem angucken, aber er ist so, das Superbrain, der super geniale Film ist es halt nicht. So.
Warum hast du denn jetzt wieder zu Tenet zurückbezogen? Ich habe mich gerade über Enola Holmes
aufgeregt. Ja, ich weiß, davon wollte ich ablenken.
Du kannst mir hier nicht meine Themen wegnehmen. Ich war gerade dabei, mich über diesen Film aufzuregen, Reinhard.
Ja, der ist halt nicht, der weiß ich nicht, das ist halt ein Familienfilm, würde ich sagen. Ne? Den kann man sich halt mit der ganzen Familie angucken.
Ja, und wenn aber kommt, wenn da kann er doch troll. The Goonies ist ein Familienfilm und den fandst du scheiße,
ja,
du Arschgesicht.
The Goonies ist auch scheiße.
Du sagst das noch einmal in diesem Podcast. Da ist auch sehr viel Kritik aus der Community gekommen, weil wir haben eine coole Community. Die Leute lieben die Goonies. Hast du Stand by Me jetzt schon geguckt?
Die Leute haben ein bisschen zu oft ihren einäugigen Willi in der Hand. Aber das
hast du Stand by Me jetzt schon geguckt?
Was war nochmal Stand by Me?
Oh mein Gott! Vier Jungs ziehen los, um die Leiche von Ray Bowers zu suchen, der vom Zug überfahren wurde und irgendwo im Gebüsch liegt, an der Strecke.
Nein, habe ich noch nicht.
Bist du ein Arschloch? Hast du Gravity geguckt?
Nein,
habe
ich auch noch nicht. Ich habe keine Zeit, den ganzen Tag Filme zu gucken.
Und wo ist Meet the Feebles eigentlich? Ich stehe jeden Tag schick an meinem Briefkasten, warte auf Meet the Feebles. Ich frage den Postmann. Entschuldigen Sie, haben Sie Meet the Feebles? Ich stehe draußen, wenn der DHL-Wagen vorbeifährt. Ich brülle, haben Sie Meet the Feebles?
Warte,
niemand hat Meet the Feebles.
Ich bestelle dir kurz.
So. Du hast es gar nicht bestellt?
Ich bin noch nicht dazu gekommen.
Du bist noch nicht dazu gekommen? Was musst du denn machen? Deinen fusseligen Bart rasieren oder was? Was hast du denn zu tun, dass du mir Meet the Feebles nicht umsonst zur Verfügung stellen kannst? Nochmal. Ist Gravity bei dir angekommen?
Ja, Gravity ist bei mir angekommen. Ich kann ihn aber noch nicht gucken, weil mein Fernseher immer noch in einem Karton verpackt in der Wohnung steht. Inklusive meiner Playstation.
Das ist auch bitter nebenbei.
Ja, das ist sehr
bitter. Das sind die Sachen, die man zuerst auspackt, Reinhard, ne?
Nee, das Erste, was ich ausgepackt habe, ist der Rechner. Was übrigens, was mittlerweile fertig hier steht, ist mein Rechner für Streams. Wenn du Arsch mal wieder Zeit hast, können wir mal einen Stream machen und gegeneinander irgendwie, weiß ich nicht, Street Fighter spielen oder so.
Oh, das wäre ein schöner Gedanke. Das könnten wir wirklich mal machen, Reini.
Ja.
Weißt du was, was wäre, wenn du jetzt morgen wieder Single wärst, Reinhard, ne? Und du hättest unbegrenztes Geld zur Verfügung, ne?
Ja.
Was würdest du tun?
Meine Frau suchen. Oh. Die hört diesen Podcast.
Ich meinte doch, sie wäre tot, Reinhard.
Was?
Nein, nein, sie wäre mit einem geilen englischen Reitlehrer durchgekommen, verstehst du? Ja, das kann passieren. Ja. Zack, die Alte lässt sich vom Reitlehrer langmachen, ne? Und dann... Das passiert den Besten, das ist durchaus möglich. Also sagen wir mal, sie würde sich jetzt morgen von dir trennen, weil sie sagen würde, hör mal zu, der Basti, der hat mich mit seiner süßen Zunge so bezaubert, ich will nicht mehr rein, ich bin raus. Und du hättest unlimited Budget, was würdest du in deinem Leben machen? Ich würde mir einen Man Cave bauen.
Ja, das würde ich auch machen.
Das ist so erbärmlich, weil jetzt schreiben die Leute so, habt ihr keine Frauen, die euch einen Man Cave erlauben? Nein, ihr habt auch keine Frauen, die euch einen Man Cave erlauben. Ihr habt vielleicht eine Gartenhütte beklebt mit kleinen Pornobildchen, aber ich meine einen Man Cave. Eine Wohnung, in die man Man Cave. Das ist ein englisches Wort, da weiß man nicht, ob das Pronomen vorher.
Ja, aber das Deutsche wäre ja eine Höhle. Ne? Also daher eine.
Okay, eine Mannhöhle würde ich mir kaufen, Reinhard.
Du würdest dir eine Mannhöhle
Ich würde reinkommen in die Wohnung. Vor mir würde ein riesiges Meerwasser-Aquarium stehen. Ein riesiges Meerwasser.
Echt?
Darin würde schwarzspitzen Riffhai.
Stimmt, ich habe es in Bratwurst und Baklava gehört. Du hast ja diesen Fischfetisch. Das habe ich ganz vergessen.
Ich habe diesen Fischfetisch. Ich bin wie Troy McClure, weißt du? Das war doch damals bei den Simpsons bei Troy McClure, bevor er leider rausgeschnitten wurde, weil sein Synchronsprecher von seiner Ehefrau im Schlaf erschossen wurde. Deswegen ist Troy McClure aus der Serie verschwunden. Gott. Wirklich, es war 3 oder 4 Figuren, die bei den Simpsons teilgenommen haben. Damals ist Phil Hartman, der Synchronsprecher. Troy McClure ist verschwunden. Hier, wie heißt er? Der dreckige Anwalt, den hat er auch gesprochen. Wie hieß der nochmal? Die sind jedenfalls nie wieder bei den Simpsons aufgetaucht, weil die Simpsons-Leute waren so große Freunde von Phil Hartman, dass sie gesagt haben, wenn er stirbt, stirbt die Figur auch.
Oh.
Egal.
Eine kurze Frage. Bist du Dienstag zu Hause?
Ich bestell dir den schlechtesten Tag überhaupt ausgesucht. Warum?
Ich bestell dir gerade Meet the Feebles und die einzige Versandart, die es bei Amazon gibt, ist Spezialversand für Artikel ohne Jugendfreigabe, persönliche Übergabe.
Ernsthaft?
Ja.
Ist der Film so schlimm?
Ja, ist er.
Wirklich? Ja. Ich habe mir den Trailer angeguckt, da wirkt das alles irgendwie so... Naja, halt wie die Muppets auf Crack halt. Ne?
Okay, warte mal, vielleicht ist das auch nur für diese DVD. Ich probiere das mal mit der anderen, weil da ist auch noch Bad Taste dabei. Das ist so eine Doppel-DVD. Entschuldigung, ich habe dich gerade unterbrochen.
Was habe ich denn gesagt, Reinhard?
Waren wir bei der Man Cave?
Genau, ich würde reinkommen und dort wäre ein riesiges, überdimensionales Meerwasser-Aquarium. Auf der linken würde es in meinen Raum mit Flipper und Spielautomaten gehen. Ne? Links wäre ein Raum mit Flippern und Spielautomaten.
Oh,
und zwar alle, auch richtig geile. Weißt du, auch der zum Beispiel, es gab mal so einen Flugsimulator, wo du dich reingeschnallt hast, wo du dann zum Beispiel in so eine Art Ace Combat, wo du dann da drin ganze Loopings machen konntest.
Das kennt ihr, so ein Ding stand in Fort Fun früher.
Ich bin da einmal drin gesessen mit 12 und habe mich nicht getraut, den Joystick zu drehen. Ich bin die ganze Zeit geradeaus geflogen. Ich habe kein Looping geflogen. Noch nicht mal so eine Rolle, gar nichts. Ne? Gar nichts. Ich habe einfach nur, also, hey, du musst looping. Ich so, ja, mach ich gleich. Yeah, okay. Scheiße, Continue ist durch. Blöd.
Schade.
Ich würde, ich hätte das, ne? Und was hätte ich noch, Reini?
Billardtisch?
Ich glaube, das wäre, also, ja, ein Billardtisch, Reini, natürlich, wie konnte ich das vergessen?
Kicker.
Billardtisch.
Wobei ich mit meiner Frau Kicker, auch noch überlege, ob wir uns einen Kicker in die Wohnung stellen wollen.
Ah, ihr wollt, dass alle Nachbarn euch komplett hassen.
Ja, warum? So laut ist das auch nicht.
Stimmt, ein Kicker ist überhaupt nicht laut. Bang, 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 bang. Reinhard, ohne Scheiß, ein Kicker ist, glaube ich, das Schlimmste, was man
wahrscheinlich,
kann für Nachbarn.
Wahrscheinlich. Nee,
dann aber vielleicht noch ein Drumset.
Also so eine Mancave mit so einem Riesenfernseher. Ich weiß ja noch nicht, ob mein Fernseher den Transport überlebt hat.
Was heißt das?
Nein, der hat den Transport überlebt, aber man hat ja immer so ein bisschen die Hoffnung, dass man ihn auspackt und es ist ein Sprung einmal quer über den Bildschirm. Man muss leider einen neuen kaufen.
Ach so. Ja, sie hört diesen Podcast wirklich. Geh doch einfach kurz hin und dreht da rein. Das Ding.
Nein, ich mag meinen Fernseher. Das ist erstaunlich. Da hat sich gar nicht mehr so viel getan in den letzten Jahren. Ne? Jetzt mal abgesehen von 4K, UHD und schieß mich tot, dass sie dünner geworden sind und so. irgendwann ist groß, also irgendwann ist das Ding ja auch groß genug, wobei, mit wem rede ich da? Nein, das ist ja, das, ich bin der Meinung, irgendwann ist der Fernseher auch groß genug.
Findest du?
Finde ich, ja, also ich habe jetzt,
Nee. Ich habe schon als Kind vor Zurück in die Zukunft 2 gesessen, gedacht, das ist der Fernseher, den ich eines Tages haben will. Das und kein anderer.
Okay.
Erinnerst du dich noch an den?
Ja. Das ist so ein Rückprojektions-TV, ne? Also bei Zurück in die Zukunft 2?
Oh, weiß ich nicht. Nee, das waren mehrere Flachbildfernseher so zusammengesetzt damals. Das war natürlich total irre.
Nee, ich also
Flachbild war es gar nicht, sondern normale CRT-Fernseher. Oder es kann auch sein, dass es mehrere. Also es war auf jeden Fall so groß, dass es wie eine Leinwand aussah.
Ja.
In meiner Erinnerung. Das ist ja auch das Hauptproblem meiner Erinnerung, Reinhard. Man erinnert Dinge, die es nie gab.
Ja, das stimmt. Augenzeugen sind auch immer, also Augenzeugen sind klingt erstmal toll, ist aber eigentlich für einen Arsch. Weil wenn du,
Augenzeugen ist eine Katastrophe.
Ja, wenn du 10 Leute befragst, haben die alle was anderes gesehen. Und das, also nicht mal Details, sondern so richtig krasse Sachen auch, ne? Also irgendwie, da gibt es ja haufenweise Tests, wo irgendwie, weiß nicht, Autounfall, rotes Auto, blaues Auto knallt ineinander und danach werden die Leute gefragt und dann war das eine Auto gelb, das andere war grün und da haben die Leute alles gesehen, ne? Also selbst so markante Sachen erinnern die Leute falsch.
Ja, aber was glaubst du, wie viele Menschen schon wegen Augenzeugenberichten im Knast gelandet sind? Ne?
Ja, viele wahrscheinlich.
Unmengen. Ja, Unmengen. Unmengen Leute sind schon wegen Augenzeugenberichten irgendwo im Knast gelandet. Und das finde ich sehr zweifelhaft. Da wäre ich immer sehr vorsichtig mit Augenzeugenberichten. Ah, eine Sache, die ich noch geguckt habe diese Woche. Peaky Blinders habe ich mir endlich mal eine ganze Staffel gegeben.
Ah, ich noch nicht. Die wollte ich auch
gut.
Mal gucken. Das wurde mir auch schon mehrfach empfohlen.
Ja, ist wirklich, also ja, das hat natürlich mit dem echten Jahr 1920, also alle sind die ganze Zeit angezogen, als wären sie aus so einem Werbeprospekt von Armani, wo er versucht hätte, die 20er Jahre darzustellen. Ja. Also alle, selbst die kleinsten Gangster haben halt die krassesten Anzüge an und die coolsten Melonen auf dem Kopf und so.
Und alle so mit Weste und Taschenuhr oder?
Genau, alle mit Weste und Taschenuhr und selbst das komplett dreckige, vollgekackte Birmingham, wo die Leute damals wie Syphilis erkrankt, sterbend auf der Straße rumgelegen haben, sieht eigentlich immer noch ziemlich entspannt und schön aus. Und das hat natürlich mit der Wirklichkeit sehr wenig zu tun. Trotzdem ist es eine sehr dicht erzählte und spannende, gute Serie, die ich wirklich cool finde. Also
Was ist so der Hauptplot der Geschichte? Weil
es geht um die Shelby-Brüder, eine Organisation von kleinen Verbrechern, die es wirklich, also es gab die, nicht die Shelby-Brüder unbedingt, aber es gab die, wie hieß es nochmal hier, wonach die Serie benannt ist, Peaky Blinders gab es wirklich. Okay. Ich glaube in Manchester oder in Birmingham und eine kleine Verbrecherorganisation, die so Wettbüros haben, illegale Wettbüros und so. Und die versuchen mit der Spitze, an der Spitze ihrer Organisation steht der zweitjüngste Sohn Thomas Shelby, gespielt vom wirklich exzellenten, wie heißt er denn jetzt?
Name egal, sagt mir eh nichts, mach mal weiter.
Ah, da hast du recht. Ja. Jedenfalls spielt er den und der steht der Organisation vor und ist ein Mastermind, was versucht, alles übereinander zu bringen, aber es geht natürlich alles schief und er hat Sam Neill, den Dr. Grant aus Jurassic Park, als großen Herausforderer. Das ist der Chief Inspector, der extra von Churchill nach Birmingham geschickt wurde, um ihm das aufs Kreuz zu legen. Du erinnerst dich an Dr. Grant, ne? Der Hauptdarsteller aus Jurassic Park, du
ja,
Arsch.
Ja,
Dr. Grant, ne? Mittlerweile ist Sam Neill 72, wird in dem Film, wird in der Serie etwas jünger gemacht, als er ist, ist aber auch egal, ist trotzdem gut erzählt und ist wirklich eine sehr unterhaltsame, dichte Serie.
Wie viele Staffeln?
Ich würde sie so 5 mittlerweile und ich würde sie thematisch so ein bisschen an die Sherlock Holmes Teile mit Robert Downey Jr. ankoppeln, also von der Ästhetik her und so. Gleiche Ästhetik, also dieses so, ja, viktorianisches London, alles vollgekackt und dreckig, aber irgendwie auch cool, so, ne, so kommt es rüber. Das war ja bei Sherlock Holmes so, da hat ja auch, haben zwar alle Syphilis und er liegt in Opiumhöhlen rum, aber in Opiumhöhlen rumliegen, so richtig schlimm ist es dann doch nicht.
Ja, ja.
Und da bin ich immer so ein bisschen kritisch. Ich glaube, es war damals schon recht uncool, Opium zu rauchen.
Es war halt sehr verbreitet, ne? zu der Zeit.
Ja, ja, aber es wird halt immer so dargestellt, ja, dann rauchst du halt mal ein bisschen Opium, ja, dann hast du halt mal Syphilis, ja, dann schmeißt du dein Kind halt einfach mal in den Kanal so. Und das war halt, ich glaube, dass das eine, also besonders Zeiten der Industrialisierung, also der Umschwung des 20. Jahrhunderts, also so 1870 bis 1910, war eine unfassbar beschissene Zeit, besonders in Großstädten. Das war unfassbar dreckig. Es war zugeraucht bis zum geht nicht mehr. Es gab wahnsinnig viel Armut.
Ja, es sind
dann
Leute,
kam der Weltkrieg.
Es sind
so.
Leute bei der Arbeit umgekommen, ne? Also in den Fabriken, weil Menschen, also sowas wie Arbeiterrechte gab es halt nicht. Ne? Du hast halt deine 20-Stunden-Schichten oder sonst was durchgeschoben. Kinder haben gearbeitet. Und wenn da mal einer zufällig in der Maschine ein falsches Zahnrad gefasst hat und einen Arm verloren hat, mein Gott, passiert, ne?
Ey, ganz ehrlich, meine ganze Existenz geht auf einen Arbeitsunfall zurück. Habe ich dir das nie erzählt? Das klingt jetzt so, als wäre mein Opa mit meiner Oma reingefallen. Aus dem vierten Stock,
also,
so bang.
Dass deine gesamte Existenz auf einem Unfall beruht, darüber müssen wir nicht reden, das sieht man. Aber
was für ein jämmerlicher Kackhaufen du bist, Remford. Soll ich dir die Geschichte erzählen oder interessiert sie dich
nicht? Doch, bitte, erzähl.
Also. Mein Großvater war 1946, hat er angefangen, unter anderem Robert-Koch-Institut zu arbeiten und auch Max-Planck-Institut und bei den Bayer-Werken. Und mein Vater ist 1949 geboren worden und um die Zeit herum, bevor er geboren wurde, hat mein Opa im Labor auf eine riesige Zentrifuge aufpassen müssen, also auf ein Gerät, das Flüssigkeiten vermischt. Jetzt nicht für dich erklärt, aber für andere, also
Trend.
In einer... Trend?
Ja, Trend. Also eine Zentrifuge, du packst zum Beispiel Blut in eine Zentrifuge, um die verschiedenen Bestandteile auseinanderzukriegen, weil manche davon schwerer sind als andere und dann nach außen gepresst werden mehr. Also.
Okay, also es trennt, also es mixt es nicht, sondern es trennt es.
Ja.
Gut, danke schön, immer ein Physiker zu haben.
Ja,
damit hast du natürlich völlig recht, das war mir bewusst, ich wollte nur gucken, ob du noch aufpasst.
Ja.
Jedenfalls gab es bei den Bayer-Werken Zentrifugen, die so groß waren wie ein Auto. Ne, also riesige Zentrifugen.
Ja.
Und das war damals alles mechanisch und relativ komplex. Und mein Opa sollte diese hat in einem Labor gearbeitet, in dem diese Zentrifuge stand, die er mit bewachen sollte. Und dann ist er von einem Arbeitskollegen, den er gut kannte, abgelöst worden, hat den Raum verlassen und ungefähr als er 6 Meter vor der Tür war, ist die Zentrifuge explodiert.
Oh.
Und der Kollege, mit dem er gerade noch gesprochen hatte, kam aus dem Zimmer gewankt und hatte keine Kleidung mehr am Körper und auch keine Haut. Weil der Druck der Explosion ihm so gesehen die komplette Haut vom Körper gerissen hat. Und laut meines Opas, damals, das hat mich als Kind diese Geschichte mal sehr beeindruckt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, woran man dann stirbt. Man erstickt in dem Moment. Erstens, weil die Lungen kollabieren und zweitens, weil die Haut ja auch zweitgrößter Resorbator oder resorbiert nun mal Sauerstoff. Und er wäre aber auch so an Verblutung gestorben. Jedenfalls ist er in den Armen meines Großvaters gestorben. Mein Großvater wäre fast draufgegangen. Und wenn das nicht passiert wäre und diese arme Seele damals nicht draufgegangen wäre, wäre mein Vater nicht gezeugt worden und ich auch nicht. Ich bin also im Umkehrschluss das Ergebnis eines Arbeitsunfalls.
Das ist so schön gesagt, da kann ich nichts hinzufügen.
Kanntest du die Geschichte nicht?
Ich habe sie so dunkel in Erinnerung. Ich glaube, die hast du mal erzählt, das ist aber schon lange her. Ich bin ja, also der Grund, warum es mich gibt, ist der liebe Gott. Meine Eltern waren sehr christlich.
Und deswegen wurde nicht verhütet im Hause Remford?
Natürlich nicht. Ich habe 4 Geschwister,
weil der
hallo?
Liebe Gott weil der liebe Gott Lümmeltüten verboten hat?
Ja, nein, was weiß ich, das habe ich meine Eltern nie gefragt. Aber ne?
Du hast sie nie gefragt, ob sie verhütet haben?
Nein, habe ich nicht. Hast du deine Eltern gefragt?
nein, aber ich habe als kleiner Junge mal Kondome gefunden und war dann total aufgeregt und war, ich weiß noch, dass ich das ganz schlimm fand und dachte so, wofür haben die die bloß, wofür haben die die bloß? Und irgendwann, als ich dann so 15 wurde, wusste ich, also ich weiß nur, dass wenn
wofür
du ganz
haben die
klein
die
bist,
bloß?
Also
wofür haben die die bloß? Die werden bei jedem Frühstück daran erinnert, ne? Warum sind die?
Boah, was für ein mieser Wichser du bist, ne? Wirklich, ohne Scheiß. Die werden bei jedem Frühstück saßen meine Eltern da so, stellten mir das Müsli hin und dachten, meine, hätten wir mal an diesem Abend im Jahr 1984 einfach, hätten wir es mal anders gemacht, dann wäre der kleine Basti nie gekommen.
Tja.
Und das wäre ja wohl für die Menschheit sehr traurig gewesen.
Ja, das wäre sehr traurig gewesen. Das wäre sehr, sehr traurig gewesen, weil dann könnten wir nicht in dieser Woche dein neues Buch lesen.
Erscheint es in dieser Woche, Reinhard?
Ich weiß es nicht. Wann war das? Am 8., oder?
Am 7., aber am wenn ihr es vorbestellt habt, kommt es schon am 5. Nein, aber es kommt, warte mal, nee, es erscheint ja, also manche kriegen es auch schon am 5. Doch, es erscheint ja, also ihr könnt jetzt, Reini, du bist ja eine richtig süße Maus, dass du daran ja, gedacht nett, hast, aber ne? Ich nicht.
Ja.
Was bist du denn für eine süße Maus, Reini?
Das liegt daran, dass du mir ja ein Exemplar geschickt hast, was sehr lieb war, mit einer herzerweichenden Widmung drin und
du hast dran geleckt, du Dreckschwein.
meine Frau liest das gerade im Bett. Das heißt, immer wenn ich abends ins Bett gehe, sehe ich deine Fresse und das ist sehr unschön.
Da wird auf jeden Fall nicht mehr gefickt. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Wahrscheinlich träumt sie jetzt einfach vom Reitlehrer oder von mir. Kannst du dir das vorstellen, dass sie nachts ins Bett geht und denkt so, oh ja, der Basti, das Foto vorne drauf.
Sie meinte, das ist sehr weich gezeichnet, du siehst aus wie ein Milchbubi.
Blöde Bitch. Grüße.
Was?
Aber du hast es gelesen, ne?
Ja, habe ich. Noch nicht komplett. Und, den Anfang und das Ende, die Mitte fehlt noch. Also noch nicht alle Kapitel.
Ernsthaft? Du hast das Buch nicht in seiner Konsistenz im Ganzen gelesen?
Nein. Das ist ja das Schöne. Also ich finde das eigentlich ehrlich gesagt sehr nett, dass das alles immer so kurze, abgeschlossene Kapitel sind.
Ja, aber man liest doch das Buch im Ganzen, du Lowlife. Ich lese doch nicht den Anfang und das Ende von einem Buch und sage, ja gut, die Mitte lese ich irgendwann.
Nein, egal was ich jetzt sage, es wird dich verärgern. Daher.
Da hast du völlig recht. Wird mich hart verärgern. Wann erscheint das? Uns doch mal eine kurze Kritik vom, also offiziell erscheint es am 7.10. Wenn ihr es aber jetzt vorbestellt, so Bücher.de oder so, dann kriegt ihr es, glaube ich, schon am 5.10.
Egal bei welchem Online-Händler?
Ja, wahrscheinlich. kurze Frage, dann gib uns doch mal einen kurzen Abriss des Buches. Nicht inhaltlich, sondern wie du es gefunden hast. Werbung, Reinhard, Werbung.
Ja. Super Buch, hat mich sehr erheitert. Ich wollte erst mal in einem Tweet schreiben, so ein bisschen wie so eine Mischung, also so ein bisschen wie AAA, so, ne? So ein unnützes Wissen, witzige Geschichten, weniger Sex als bei AAA, aber ist halt auch von dir geschrieben, ne? Das ist insgesamt sehr nett. Was denn?
Insgesamt?
Ja, ist nett, ist ein gutes Buch, kann man lesen, ist sehr, also ich glaube ja, dass das ein relativ großer Erfolg werden wird, weil es gerade in die Zeit sehr gut passt und weil es auch gut geschrieben ist. Also es ist gut geschrieben, es ist witzig, unterhaltsam und es ist halt gerade, ne, das, was wir alle erleben, ne, so Corona jetzt nicht als Krankheit, sondern die Einschränkungen, was wir als Gesellschaft damit durchmachen und es beleuchtet so ein bisschen auch die unterhaltsamen Momente dabei oder halt die witzigen Momente an dieser absurden Gesamtsituation. Und das, also ich finde das ganz gut, wenn man sich gut reinfühlen kann.
Das hast du nett gesagt. Vielen Dank, ja, Reini. Also bitte. Du würdest empfehlen, kauf dieses Buch.
Ja, würde ich sagen. Mach das. Ist ein Hardcover, ne?
Es ist ein Hardcover. Ist ein richtiges Buch. So richtig. Ein richtiges Buch. Nicht so ein Billo-Buch wie das, was du da geschrieben hast. Weißt du, was da so in Zellophanfolie eingeschlagen wird? Mein Buch wird in Papier geliefert.
Meins war ein Taschenbuch damals.
Ja, Taschenbuch. Wer braucht denn Taschenbücher? Gut, ich habe 4 Taschenbücher geschrieben, aber das neue Buch ist kein Taschenbuch. Ah. Und das hat mich persönlich mehr gerührt als alles andere, muss ich sagen, als ich es ausgepackt habe. Ich habe es in Händen gehabt letzte Woche das erste Mal und habe es in Händen gehalten und habe gedacht, krass, das ist irgendwie nochmal ein anderes Gefühl als bei den anderen Büchern.
Weil es ein Hardcover ist?
Ja.
Okay.
Ja.
Ich bin gespannt, wenn ich es irgendwo im Laden liegen sehe. Das wird ja passieren. Also, weißt du, wie hoch die Auflage ist? Wird es schnell vergriffen sein?
Es wird sehr, wenn ihr heute nicht bestellt, ja, wird es. Nein, ich kenne die erste Auflage ehrlich gesagt persönlich gar nicht. Sie ist relativ hoch, aber heutzutage wird so schnell nachgedruckt, dass der Verlage nicht mehr. Also es ist jetzt nicht wie bei Harry Potter, dass jetzt 10 Millionen Stück gedruckt werden. Es werden relativ viele gedruckt. Es wird relativ präsent sein, wenn es erscheint. Ich habe ein Spiegel-Interview dazu gegeben. Ich werde in ein paar Talkshows sein dazu. Und was man ja auch noch dazu erwähnen will oder muss, in dem Buch spielst du auch eine Rolle.
Ja, ich komme vor. Wuhu.
Du kommst sogar mehrmals vor und unser gemeinsames Verhältnis wird beleuchtet.
Ah, so schmutzig ist das Buch.
Nein, aber es wird über uns beide erzählt. Also alle, die Alliteration am Arsch mögen und mehr wissen wollen über mich und Reini Bärchen, müssen dieses Buch lesen.
Ah, vielleicht muss ich doch noch mehr davon lesen.
Wenn ihr das Buch mit, also wenn ihr Seite 112 mit Zitronensäure einfärbt, seht ihr ein Nacktfoto von Reinhard Pimmel.
Dass sie das mittlerweile beim Drucken hinbekommen, ne? Also man findet die Seite auch leicht, weil das ist die einzige, die man ausklappen kann. Ich habe noch, was denn?
Oh, Reini, ey, du was? Mit deinem Pimmel.
Ja, was denn? Also irgendjemand muss das Niveau doch hier hochhalten.
Das ist richtig. Vielen Dank, Reinhard Remford. Was wolltest du noch sagen zum
Abschied? Ich wollte noch mit was Ernsthafterem. Hast du dir einen Organspendeausweis besorgt?
Reinhard, es ist doch erst 4 Tage her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben.
Nein, so, das ist schon länger her. Okay, dann lass es 4 Tage her sein. Eine Hörerin hat mich darauf hingewiesen, dass wir das Thema schon mal in Folge 34 hatten und du damals schon gesagt hast, du willst dir einen besorgen, du Bastard.
Warum hört ihr diesen Podcast so genau und warum schreibt ihr mit, verdammt nochmal? Das hier ist Unterhaltung. Ich kann doch nicht auf alles fest. Ich habe jetzt einen Knochenmarkspendeausweis. Das ist doch auch schon mal was.
Ja, das ist schon mal gut, aber ne, da geht mehr.
Ich, Reini, das ist wie bei dir, da geht immer mehr. Ich arbeite an mir, ich gebe mein Bestes, ich habe Arbeit, versprochen. Und wenn ich dann abkratze, kriegt ihr all meine Organe, auch die, die gar nicht zu gebrauchen sind.
Wie ist es denn?
Meine mit, Leber wollt ihr nicht.
Wie ist es denn mit, hier mit Abnehmen? Da war doch was zum Thema Gesundheit.
Reinhard, was ist denn jetzt? Muss ich jetzt hier zum Ende alle? Und was ist denn eigentlich mit Abnehmen? Und was ist denn damit? Und was ist denn damit? Ja, Reini, wir müssen auch daran noch arbeiten, ja.
Ja, wollen wir damit irgendwann anfangen oder ist die Sache durch?
Nein. Vielleicht nehme ich ja schon ab. Vielleicht war ich ja gestern 4,3 Kilometer laufen und bin fast kollabiert, weil ich so ein fettes Dreckschwein bin.
Ja, aber wenn du
ich war gestern Abend 4,3 Kilometer laufen und konnte nicht mehr atmen, Reinhard. Was ist verdammt nochmal passiert seit dem 17. Mai, wo ich 10 Kilometer gelaufen
bin? Ich war seitdem gar nicht mehr laufen. Das ist auch sehr schlimm. Mir fehlt die Challenge. Also nein, mir fehlt die Genugtuung, dich demütigen zu können dabei. Also irgendwie ist der Anreiz weg. Ich bin auch, ich habe auch wieder dick zugenommen und so. Das muss mal wieder anfangen. Ich brauche wieder irgendwas, was mich antreibt.
Wir brauchen beide was uns antreibt, oder?
Ja, das vielleicht.
Also in meinem, ja, wir haben das doch, wir werden das in der nächsten Folge, werden wir einen Termin ausmachen, wann wir so und so viel abgenommen haben. Ja, wir müssen jetzt einen Cliffhanger schaffen, Reini, dann hören die Leute 10er. Die nächste Folge.
Ja, Weihnachten 10er. Ich suche gerade meine Waage tatsächlich. Die ist noch in Kisten verpackt.
So, sie steckt in deinem fetten Arsch oder was? Also ich such meine.
Nein, die ist in einer der Kiste. Vom Umzug halt so. Alles noch. Das, naja, okay. Egal. Ja, gut, reicht dann. Für heute. So, wir challengen uns beim nächsten Mal. Hast du noch ein Schlusswort, Dicky?
Tschüss.
Ciao.
Macht's gut, ihr Süßen. Kauft mein Buch, kauft die große Reinhard Remford Abnehmbibel, die er schreiben wird, darüber, wie er es geschafft hat, von 160 Kilo auf 110 Kilo abzunehmen. Wir haben euch lieb, es ist schön, bei euch zu sein. Guckt Bielendorfer heute Abend, das kommt nämlich auch noch. Heute Abend Bielendorfer mit Yvonne Willigs im WDR. 22.15 Uhr im WDR, Yvonne Willigs. Sonntagabend. Du hast ja die ersten Folgen auch schon gesehen, hast gesagt, Reinhard, richtig, richtig gutes Fernsehen. Gefällt dir gut.
War super. Ich war ja sogar live da. War nett.
Stimmt, du warst sogar vor Ort.
Ja.
Tschüss. Tschüss.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.